Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Eine sehr große Rundfahrt, eine mittlere Rundfahrt, eine Weltmeisterschaft und Motordoping. Das sind die Themen unseres Radsport-Tags heute hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und darüber spreche ich mit unserem Experten zum Radsport, der hier fast täglich in der Sportshow dann auch über den Radsport informiert. Das ist Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Andreas.
Wir kommen als erstes zur ganz großen Radtour und das ist die Vuelta, die dieser Tage stattfindet. Und wir haben gestern schon, wir haben gestern darüber gesprochen, dass Christopher Froome einen kleinen Einbruch hatte auf einer Etappe, die mit zwischendurch absurden Steigungen aufgewartet hat. Heute gab es die nächste Etappe und die war ähnlich schwer, aber Christopher Froome konnte zurückschlagen.
Ja, sie war ein bisschen leichter als die gestrige Etappe, eher eine Hügeletappe. Vom Profil her wurde sie zumindest so eingeordnet. Aber er konnte fast alle Konkurrenten in der Gesamtwertung abhängen, hat wieder Zeit gut gemacht auf Vincenzo Nibali beispielsweise, auf Ino Sakkarin und Wilco Keldermann und konnte am Ende nur von den Favoriten Alberto Contador und Michael Woods nicht abschütteln. Die anderen, wie gesagt, haben alle etwas Zeit eingebüßt von 4 Sekunden, die es bei Keldermann und Sakkarin waren, bis zu 21 Sekunden, die Froome also auf Nibali die rausgeholt hat. Das war schon ein starkes Stück. Froome hat also jetzt wieder zurückgeschlagen, wie er es ja angekündigt hat. Gleich nach der gestrigen Etappe hat er gesagt, wir müssen schauen, ob die Konkurrenz nicht vielleicht heute zu viele Körner gelassen hat. Und ganz so sah es nämlich aus. Froome wieder bärenstark, hat gezeigt, dass er eben diese Rundfahrt vermutlich gewinnen wird. Und warum er sie gewinnen wird, das hat er auch gezeigt.
Ja, und er zeigte sich dann auch erholt von dieser Etappe, die ja durchaus sehr schwer war. Und wo er dann auch wirklich gezeichnet war nach der Etappe, nach der vorletzten.
Das könnte durchaus sein, dass er im Zeitfahren ja auch wirklich ziemlich Gas gegeben hat, dass er dann gestern vielleicht auch ein bisschen taktisch gefahren ist und gesagt hat, ja, vielleicht spare ich mir die Kräfte und kann dann eben auf der Etappe, die heute stattgefunden hat, ein bisschen mehr Zeit gut machen. Aber das ist nur Spekulation. Auf jeden Fall hat er wieder alles richtig gemacht, hat weiter über oder mittlerweile wieder über 1,5 Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung und muss eben schauen, dass er die Form so konservieren kann. Er kann auch, denke ich mal, sich das erlauben, einen Tag ein bisschen kürzer zu treten, um dann eben das gesamte Ergebnis nicht zu gefährden und dann komplett einzubrechen. Bislang macht er das sehr, sehr gut und hat eben, wie gesagt, wieder zurückgeschlagen und mit Contador und Woods 2 Konkurrenten mitgeschliffen, die nicht unbedingt gefährlich sind und von daher hat er das große Ziel, seinen Vorsprung wieder auszubauen, erreicht und kann mit dem Tag auf jeden Fall zufrieden sein.
Wir müssen natürlich auch den Tagessieger würdigen, hier auf der Etappe von Suanstes nach Santo Toribio. Die Liebiana, 168,5 Kilometer waren es und Sandra Amé hat gewonnen vom Team Lotto Soudal.
Genau, ein Ausreißersieg, der hatte sich am Ende aus einer großen 20-köpfigen Ausreißergruppe abgesetzt, durchgesetzt, erster Profisieg und das mit 31 und dann auch noch bei einer Vuelta, das erlebt man auch nicht alle Tage, deshalb Glückwunsch natürlich auch an den Belgier, dahinter auf dem Podium Alexei Lutsenko von Astana und Giovanni Visconti auf Platz 3, der fährt für Bahrain Merida, aber wie gesagt, typische Ausreißer, die da vorne zu finden sind, die haben jetzt mit der Gesamtwertung nicht allzu viel zu tun. Am Ende war es, wie gesagt, die letzten 3 Fahrer sind zusammen auf die letzten Kilometer gegangen. Sander Amé hat sich dann abgesetzt mit einer gut getimten Attacke, hat das dann als Solist durchgezogen auf dieser kleineren Bergankunft, kann man es schon nennen. Und hat damit, wie gesagt, den ersten und wichtigsten und wahrscheinlich auch emotionalsten Erfolg seiner Karriere gefeiert.
Froome führt jetzt mit 1,37 Vorsprung vor Wilco Keldermann mit 2,17 und Ino Sakkarin mit 2,29 dahinter auf Platz 5. Alberto Contador, der ständig angreifende Alberto Contador mit 3,34 Rückstand. Passiert da noch was bis Sonntag?
Um Platz 3 werden sich Wilco Kelderman und Ino Sakkari noch streiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Contador die knapp 1 Minute 20 auf Platz 3 noch aufholen kann. Auch Platz 2 ist, denke ich, eher schon an Vincenzo Nibali vergeben. Wenn jetzt nichts passiert, wir haben ja auch schon Stürze gesehen auf dieser Rundfahrt, aber wenn alles gut durchgeht, dann sind die ersten beiden Plätze, denke ich, vergeben, auch in der Reihenfolge. Dahinter ist es spannend zwischen Wilco Kelderman und Ino Sakkari. Das sind 12 Sekunden. Die können sich an einem Tag durchaus nochmal tauschen, die beiden Plätze. Alberto Contador wird alles geben, nochmal aufs Podium zu kommen. Das wird aber ganz, ganz schwer. Und ansonsten kann es noch kleinere Änderungen innerhalb der Top 10 geben, aber viel wird jetzt nicht mehr passieren. Das Gesamtklassement ist doch schon relativ final, kann man doch sagen.
Das ist die große Tour, die wir im Moment haben. Die etwas kleinere Tour ist die Tour of Britain, die im Moment in Großbritannien läuft. Und da gab es heute ein Einzelzeitfahren über, ich glaube, knapp 20 Kilometer, über 16,2 Kilometer. Und da hat Lars Boom gewonnen.
Genau, Lars Boom, ein exzellenter Zeitfahrer, das hat er in dieser Saison vor kurzem erst wieder unter Beweis gestellt, hat bei der Bing Bang Tour, die Anfang August stattfand, dort seinen ersten Saisonsieg gefeiert, jetzt also seinen zweiten, hat damit auch gleichzeitig die Führung in der Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Viktor Campenaerts übernommen, der ebenfalls hier Zweiter geworden ist. Auf dieser Etappe Toni Martin, die deutsche Zeitverhoffnung, hat hier auch die Chance genutzt, um sich für die WM einzurollen. Nicht ganz so erfreulich das Ergebnis. Platz 6 kann man sagen, ja, Sechster ist eigentlich gut, aber das ist weit unter Toni Martins Ansprüchen, der generell in dieser Saison sehr hadert mit seinen Platzierungen im Zeitfahren und sich da auf jeden Fall mehr ausgerechnet hat, konnte bislang noch kein einziges Zeitfahren gewinnen in dieser Saison. Von daher, ja, der hadert ein bisschen damit. Hier kann man es darauf schieben, dass es mit 16,2 Kilometer ein sehr kurzes Zeitfahren war und Martin ja eher die langen liebt. Bei der Weltmeisterschaft gibt es auch eher ein längeres Zeitfahren, aber ja, er hätte sich mehr ausgerechnet und wird dementsprechend nicht zufrieden sein. Lars Boom schon, wie gesagt, Gesamtführung und Tagessieg. Ein schönes Doppelpack an diesem Tag.
Gesamtführung, du hast es gesagt, 8 Sekunden hat er vor Viktor Campenaerts und Wasil Kirijenka ist dann auf Platz 3. Gibt es da so etwas wie Bergetappen in Großbritannien? Kann da noch was passieren bis Sonntag?
Es kann auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Es gibt aber hauptsächlich Sprintetappen. Die vorletzte Etappe ist dann eine hügelige Etappe, vielleicht was für Pancheure. Auch die vorletzte Etappe noch die letzte Etappe noch sehr, sehr wellig. Da wird es durchaus Attacken geben, aber keine großen Abstände und auch erst recht keine Bergetappen, wie wir sie bei der Vuelta gerade sehen. Das gibt das Land einfach nicht her. Großbritannien jetzt nicht unbedingt für seine großen Gebirge und so bekannt, aber es könnte noch mit ein paar Hügeln doch noch relativ spannend werden.
Ja, aber doch eher Klassikerprofil dann, oder? Ich meine, gerade auch wegen des Wetters und durchaus am Wind. Ich habe gesehen, eine Etappe geht dann nach Cardiff dann noch an der Küste entlang. Also ja, durchaus noch interessante Etappen.
Genau, also auf gar keinen Fall langweilig, aber eben keine Schlagabtausche wie bei den Bergetappen, wie wir sie bei der Vuelta sehen, sondern eher wirklich Etappen für Klassikerfahrer, auch vielleicht vom Charme so ein bisschen, wenn das Wetter schlecht ist, die Straßen vielleicht auch nicht immer perfekt, da kann es dann schon einige Schlachten eben auf anderem Niveau und anderer Ebene geben, als es die eben auf den Gebirgsetappen gibt.
Das ist die mittlere Etappe und jetzt haben wir noch eine Straßenweltmeisterschaft, die in der nächsten Zeit stattfindet. Vom 17. bis 24. September in Bergen in Norwegen, da hat der BDR, der Bund Deutscher Radfahrer, jetzt sein Aufgebot bekannt gegeben. Gab es Überraschungen?
Ja, nicht wirklich. Vielleicht ein bisschen, dass John Degenkolb weiter der Kapitän fürs Straßenrennen ist. Der musste ja aufgrund einer Bronchitis gerade erst aus der Vuelta aussteigen. Und auf den wird so ein bisschen gesetzt. Das Profil kommt ihm auch entgegen. Es ist nicht ganz ein flacher Parcours, wie es sonst öfter mal bei Weltmeisterschaften ist, sondern wirklich eine anspruchsvolle Strecke in Norwegen, die eben ganz auf Alexander Kristoff geschnitten ist, um dort natürlich vielleicht einen Heimsieg zu feiern, der ja auch eher diese hügeligen Sprintankünfte liebt. Ansonsten, wie gesagt, John Degenkolb, der Kapitän, ansonsten noch dabei Nikias Arndt, so ein bisschen als Backup und mit Markus Burkhardt, Simon Geschke, Toni Martin, Paul Martens, Nils Politscher, Jascha Sitterlin und Rick Zabel dann auch noch Fahrer, die man vielseitig einsetzen kann, auch in Ausreißergruppen schicken kann, als Helfer benutzen kann, etc. pp. Als Ersatz Johannes Fröhlinger vom Team Sunweb und Christoph Pfingsten von Bora Hansgrohe, die eingreifen, wenn eben einer der Fahrer noch kurzfristig sich absagen muss. Und im Zeitfahren werden dann Toni Martin, Jascha Sütterlin und Niklas Arndt an den Start gehen. Auch, wie gesagt, Toni Martin als Titelverteidiger. Keine Überraschung. Und auch die anderen beiden haben sich in dieser Saison doch als exzellente Zeitfahrer herausgestellt.
Der Verband schickt 32 Fahrer und Fahrerinnen dahin. Wer ist bei den Frauen dabei?
Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Trixi Worra, das sind ja zwei Fahrer, die man auf jeden Fall auch als Radsportlaie vielleicht kennt. Lisa Brennauer und Trixi Worra, beide relativ erfolgreich. Romy Kasper, Lisa Klein und Claudia Lichtenberg sind für Straßenrennen nominiert. Als Ersatz Stefanie Gaumnitz und Clara Kloppenburg. Und das Zeitfahren bestreiten dann Lisa Brennauer und Trixi Worra zusammen. Also die Doppelspitze fürs Zeitfahren.
Also das ist die WM, die Straßenrad-WM, die vom 17. bis 24. September dann in Bergen in Norwegen stattfindet. Und darüber werdet ihr natürlich hier in der Sportshow auf meinsportradio.de dann auch unterrichtet. Und dann haben wir noch am Ende ein Thema, da geht es um Doping. Und ja, Radsport hat seit Jahren und Jahrzehnten ein Doping-Thema. Allerdings, dieses Mal geht es nicht um Spritzen, sondern es geht um, kann man sagen, E-Bikes. Es geht um Motordoping. Was steckt dahinter, Lukas?
Ja, Motordoping wurde, ich glaube, vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, das erste Mal bei einem Mountainbiker, glaube ich, festgestellt. Da befindet sich eben ein kleiner Motorrad in dem Fahrrad, der einfach die Räder antreiben soll, der dafür sorgt, dass mehr Watt erzeugt werden können und der mitunter auch das Fahrrad alleine antreiben kann. Und es gibt dort eine Methode, die das ans Licht führen soll von der UCI, die mit Tablets und Sensoren funktioniert, die halt versuchen soll, dieses Motordoping auch im Straßenradsport aufzudecken. Jetzt hat aber eine Recherche von verschiedenen Stellen, unter anderem der ARD, ergeben, dass dieses Untersuchungsfahren mehr als nur löchrig ist, also dass es dort viel Nachholbedarf gibt. Und es gibt andere Methoden, die wesentlich sicherer sind, und da weigert sich allerdings die UCI. Und somit bleibt es wohl vorerst dabei, dass Motordoping zumindest einen Platz hat im Radsport, eine Nische, die ausgenutzt werden kann. Also es wird nicht lückenlos aufgedeckt. Und es gibt auch im Chris Froome regelmäßig so Gerüchte, dass er auch Motordoping hat. Es gibt regelmäßig Ausschreie, bewiesen ist überhaupt nichts. Es sind auch oft Sachen, die widerlegt werden können, wenn man da sich ein bisschen genauer mit beschäftigt, mit den Bildern, die man sieht oder ähnlichem. Aber es ist definitiv ein Thema, was heutzutage beleuchtet werden sollte. Und dann ist es natürlich schwerwiegend, wenn da aufgedeckt wird, dass die Methode, die die UCI benutzt, eigentlich sehr, sehr löchrig ist und nicht wirklich für Fairness sorgen kann.
Was habe ich gelesen? Diese Motoren sind zwischendurch gar nicht zu erkennen, wenn sie nicht eingeschaltet sind, beziehungsweise wenn sie nicht arbeiten, dann könnten sie mit dieser Methode, die im Moment von der UCI freigegeben ist, gar nicht erkannt werden.
Genau, so ist es. Und deshalb gibt es eben den Vorschlag, zum Beispiel Wärmebildkameras oder Infrarotkameras zu verwenden, um eben die dann auch während des Rennens vielleicht aufzuspüren. Auch solche Methoden wären möglich. Wie gesagt, da sträubt sich die UCI ein wenig. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr fragwürdig. Denn in Zeiten, wo wir vielleicht weniger Dopingfälle mithilfe von leistungssteigernden Mitteln sehen, sollte man sich dann eben auch den neuen Mitteln eben dem Motordoping ein bisschen annehmen und da wirklich alles geben, um einen fairen Radsport zu bieten. Und wenn man das nur so halbherzig verfolgt, dann nagt das natürlich auch an der Glaubwürdigkeit des Radsports und auch des Weltverbandes, der da eben nur so Kleinigkeiten unternehmen will, aber wo sich dann herausstellt, dass es alles gar nicht so wirklich funktioniert. Die UCI selber hat natürlich jeden Vorwurf von sich gewiesen, hat gesagt, das ist vollkommen ausreichend. Aber ich denke, es gibt da auch ein Video zu, wer sich das mal gucken will, bei den Kollegen der Sportschau, wo das alles nochmal genauer erläutert wird, aber es ist, wie gesagt, noch sehr löchrig.
Ja, das ist Motordoping. Jetzt hat man gedacht bei der UCE, beziehungsweise auch im Weltradsport, dass man dieser Doping-Problematik so ein ganz kleines bisschen Herr wird. Auch, es gibt sicherlich immer noch genügend Leute oder genügend Sportler, die dopen. Jetzt fängt das Motordoping an. Ein bisschen vom Regen in die Traufe, oder, der Radsport?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man da eben frühzeitig gegen vorgehen würde, und das könnte man mit diesen Methoden, dann könnte man das vielleicht auch schon ein wenig im Keim ersticken und den Sportlern oder den Funktionären gar nicht erst die Möglichkeit bieten, diese Systeme auch vielleicht weiterzuentwickeln. Denn je mehr diese Systeme verwendet werden können, ohne dass sie eben erwischt werden, desto mehr kann man dann natürlich auch Daten sammeln, kann man das perfektionieren. Und wenn man das gleich frühzeitig unterbinden würde mit sehr, sehr strengen Kontrollen, dann würde man diesen Trend schon frühzeitig stoppen und denen gar nicht die Möglichkeit geben, solche Systeme wirklich auszubauen und auszuweiten. Und am Ende sind es dann doch nur Motorrad-Weltmeisterschaften und keine Radsport-Weltmeisterschaften, wenn dann alle mit solch ausgeklügelten Systemen fahren können. Und das ist ja wirklich nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen ja wirklich die Sportler sehen, wie sie die Hügel erklimmen und nicht die Radräder, die dann von alleine die Berge hochfahren.
Das war Lukas Kruse mit einem Gesamtüberblick über den Radsport, der ganz viele News produziert hat durch die Vuelta, durch die Tour of Britain, durch die WM-Nominierung und durch Motordoping. Danke, Lukas.
Bitteschön.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.